Bei mir ist Lea Hungerbühler. Hoi Lea.
Hallo Duri.
Wir haben ja noch eine Pendenz offen, wir wollen die Rechtsprechung anschauen.
Genau.
Du und die Kollegin haben in einem Asylverfahren, genau, im Aufhaftungshaftfall, jemanden vertreten vor dem Verwaltungsgericht Zug. Mhm. Man hat das Haftentlassungsgesuch abgewiesen und hat Kosten auferlegt. Und speziell war, man hat die Kosten nicht der Klientschaft auferlegt, sondern eure Anwältinnen. Und zwar unter Verweis auf eine angeblich unsorgfältige und rechtsmissbräuchliche Verfahrensführung. Ich habe Wörter gelesen wie Schabloneneingabe und politisches Massengeschäft. Also dir ist vorgeworfen, unsorgfältige Prozessführung. Euch ist auch unterstellt worden, dass Asylex strukturhaft Kliententage instrumentalisieren. Mhm. Das Verfahren sei aussichtslos gewesen. Ihr tagt ihm immer wieder, also wiederholungsfallmässig, Verfahren führen, wo er klar wissen, dass er verliert. Das Gute dieser ganzen Rechtsprechung ist, dass dann das Bundesgericht mit sehr klaren Worten gesagt hat, so geht es nicht. Also man hat Kritik geäußert an der Vorinstanz, das sei willkürlich, das Gesuch sei juristisch vertretbar gewesen, es sei individualisiert gewesen, es seien keine falschen Informationen vorgelegen, den Fall können wir nicht verallgemeinern. Und es bestehen keine Hinweise auf den Missbrauch. Also das Menschenbild, dass NGOs quasi Klienten instrumentalisieren, ist zurückgewiesen worden. Was hat jetzt das mit dir gemacht, wo du den Entscheid, die Oswald-Rechtsprechung gesehen hast? Dass man quasi, oder so wie ich dich erlebt habe, ist Gerechtigkeit ein unglaublich wichtiger Motor für dich. Und da wird dir ja gerade das vorgehalten, dass das eben nicht so soll sein, sondern dass du Leute instrumentalisierst.
Ja, ich habe natürlich für mich selber zum Glück gewusst, dass das, was in diesem Urteil steht, so nicht stimmt. Weil ich mit absolut gutem Gewissen die Pro Bono-Arbeit für Asylex machen kann. Und ich weiss, dass das auch der Fall ist für meine Kollegin, die in diesem Fall auch involviert war, die angestellt ist bei Asylex. Und es hat in mir natürlich schon das triggert, was du jetzt sagst, das Streben nach Gerechtigkeit. Das heisst, dass man so einen Fall eben eine Instanz weiter muss ziehen ans Bundesgericht.
Ja gut, das ist ja wohl klar. Aber weißt du, das Bild, wo scheinbar die Richterin, ich nehme mal an, die hat das Bild ja wirklich gehabt, dass ihr da quasi massengeschäftsmässig quasi die Schwächsten von der Gesellschaft auch noch missbraucht für eure, was ist es denn, Missbrauch für politische Arbeit oder Missbrauch zum Geld machen? Also weißt du, das ist ja dann noch schwer zu verstehen.
Geld machen kann ich mir kaum vorstellen, aber ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, was das für ein Missbrauch sollte sein. Schlussendlich ist es aber natürlich schon so, dass wenn man im Bereich der Menschenrechte tätig ist als Anwältin, dass man sich immer wieder konfrontiert sieht mit Menschen, die eine andere Einstellung haben, die Menschenrechte weniger wichtig finden.
Aber in dem Fall geht es nicht um das, sondern in dem Fall geht es darum, dass man dir ja vorwirft, du instrumentalisierst.
Ich kann ehrlich gesagt zu dem wie gar nicht so viel sagen, weil es für mich so fernab von jeglicher Realität ist, wo ja dann das Bundesgericht zum Glück auch so festgestellt hat, dass das nicht der Fall ist. Aber klar, das ist ein Vorwurf, der schlussendlich auch verletzend ist, weil es
ja,
ist viel Herzblut, das da drin steckt in dieser Arbeit, eben viel freiwillige Arbeit schlussendlich auch. Und wenn einem dann so Sachen vorgeworfen werden, natürlich, das lässt einem schon nicht völlig kalt.
Also ich weiß jetzt nicht, ob völlig kalt der richtige Begriff wäre. Also weiss, ich versuche jetzt das mal nachzuvollziehen, wenn mir das passieren
würde. Ja. Also ich glaube, im Asylrecht lernt man halt wirklich
nein, Frustration,
ein hohes Level an Frustrationstoleranz.
Gut, aber das geht nochmal über das raus. Weil es ist ein persönlicher Angriff und es werden deine Motive in Frage gestellt. Und ich glaube, so jemand, der so eine Rechtsprechung entwickelt und so ein Bild von Anwalt hat, weiß nicht, ob die im richtigen Platz ist als Richterin.
Weil, ja, dazu will ich mich jetzt nicht äußern, aber ich habe selbstverständlich jetzt Emotionen ausgelöst, aber Emotionen ändern schlussendlich nicht an dem Entscheid. Und für mich war darum eigentlich der einzige Weg, einen klaren Kopf zu bewahren und mit einer guten Eingabe diesbezüglich ans Bundesgericht zu gehen, was ja nicht ganz einfach ist, weil es beruht, der Entscheid beruht auf kantonalem Recht. Das heisst, wir müssen Willkür ruhig machen und das ist, wie die meisten Anwaltskolleginnen und Kollegen wahrscheinlich wissen, ja, nicht immer einfach.
Gut, deine Lockerheit in Ehren, Lea. es steht eben viel mehr auf dem Spiel. Was steht auf dem Spiel, wenn man das Gefühl hat, man kann Anwälte direkt haftbar machen?
Natürlich, ich meine, es ist schlussendlich, ich qualifiziere das als Slap, oder? Also als juristischer Angriff gegen uns Anwältinnen und Anwälte, die uns für, da sind es jetzt Menschenrechtsthemen oder sonstige Themen wie Umweltschutz etc. einsetzen. Und dann muss man ganz klare Regeln schieben. Und bevor hat das Bundesgericht gemacht, aber ich bin ebenfalls der Meinung, dass solche Rechtsprechung natürlich einen sogenannten Chilling-Effekt hat gegenüber der Anwaltschaft. Das haben wir auch geltend gemacht im bundesgerichtlichen Verfahren, weil es soll eine abschreckende Wirkung haben. Also das Ziel von so einem Urteil ist selbstverständlich, dass ich nicht mehr in solchen Fällen vor das Gericht gehe. Und dieser Effekt ist zum Glück verfehlt worden.
Ja, und wenn man den Entscheid eben weiterdenkt, also wenn die Anwaltschaft persönlich haftbar wird, dann müsste sie umgekehrt auch gelten. Also müsste ja die Richterin jetzt eigentlich für die ganzen Verfahrenskosten, die Folge sind von ihrer falschen, willkürlichen Rechtsprechung, müsste sie ja jetzt eigentlich tragen. Also das wäre die Folge, oder? Und im alten Rom ist es, glaube ich, so gewesen, dass wenn du als Ankläger jemanden angeklagt hast und der ist freigesprochen worden, hat man da, glaube ich, irgendein K oder ein Z auf die Stirn tätowiert. Also weißt du, die Frage ist schon, wo hört das auf und was hat man für ein Verständnis von einem Rechtsstaat? Mhm. Und inwiefern kann man nicht mehr mit verschiedenen Rollen umgehen?
Ja, völlig einverstanden.
Du hast es vorher schon angetönt. Also was wäre die Folge gewesen, wenn der Entscheid stehen geblieben wäre?
Ja, also erstens mal hätte ich recht viel Geld aus meinen eigenen Sack müssen zahlen, für das ich Freiwilligenarbeit mache. Das Gleiche gilt auch für meine Anwaltskollegin, die da, den Fall geführt hat. Das wäre natürlich schon mal unschön gewesen. Und gleichzeitig ist es eben der sogenannte Chilling-Effekt, dass wir uns dann künftig mehrmals überlegt hätten, ob wir jetzt wieder ein Haftentlassungsgesuch stellen im Kanton Zug oder ob wir halt einfach dem Klient sagen oder der Klientin können nichts machen, weil die Kostenrisiken sind zu hoch. Obwohl wir wissen, dass es eigentlich Chancen gäbe für eine Haftentlassung. Und ja, der Effekt, der wäre natürlich fatal für Menschen, die in Haft sind und eigentlich müssten entlassen werden.
Würdest du ein paar Worte sagen zum Haftrecht im Rahmen mit Ausschaffungsverfahren?
Ja, ich glaube, da ist vielleicht schon auch noch wichtig, ein Augenmerk darauf zu haben, weil es doch menschenrechtlich sehr, sehr heikel ist, was da auch in der Schweiz passiert. Wir reden immer davon, von dem Immigration Detention in den USA, aber in der Schweiz sind wir eigentlich auch nicht viel besser. Also wir haben bis zu 18 Monate Haft in sogenannter Administrativhaft, das heisst, es ist eben nicht strafprozessual, strafrechtliche Haft, sondern administrativhaft. Das heisst, die Menschen haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, außer dass sie einen falschen Pass haben, sozusagen. Dass sie keinen Schweizer Pass haben und die Schweiz müssten verlassen. Und bis zu 18 Monate, in vielen Fällen ohne rechtliche Vertretung. Also anders als im Strafrecht, wo man, je nachdem, schon nach ein paar Tagen Haft eine Rechtsvertretung bekommt, ist das in Administrativhaft nicht so. Dazu kommt, dass grundsätzlich die Haftbedingungen eigentlich müssten lockerer sein als im Strafrecht. Aber faktisch ist es natürlich so, dass das Arbeiten zum Beispiel sehr schwierig ist in Administrativhaft, dass zusätzlich immer die Angst um ist, dass irgendwann mitten in der Nacht die Polizei kommt und einem abholt und ausschafft in ein Land, wo man ja offenbar nicht zurück kann oder will. Und ebenfalls dazu kommt die fehlende Reintegration im Sinn von, dass man kaum psychologische Unterstützung hat. Der Zugang zu psychologischer Unterstützung ist sehr an einem kleinen Ort wie Administrativhaft. Das hat sich auch gerade kürzlich wieder gezeigt mit entsprechenden Todesfällen hier in Zürich im sogenannten Ausschaffungsgefängnis. Das darf man eigentlich nicht mehr sagen, weil es darf eben eigentlich kein Gefängnis sein, sondern es heisst Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft, weil es sich eben eigentlich müsste von einem Gefängnis unterscheiden. In jedem Fall finde ich es bedenklich, wie viel das die Haft tatsächlich angewendet wird von den kantonalen Migrationsämtern. Und ich denke, der Einsatz vom Asylex-Team hat doch einige Verbesserungen schon können herbeiführen. Es sind einige Haftanstalten beispielsweise geschlossen worden, weil dort die Haftbedingungen klar widerrechtlich gewesen sind. Aber trotzdem, es bleibt immer noch viel Arbeit.
Was ich so schlimm gefunden habe, ist, ich habe auch eine Zeit lang viel Ausschaffungshaft gemacht. Aber das ist 20 Jahre her. du merkst schon als Anwalt oder Anwältin relativ gut, oder so habe ich es empfunden, ob einer wirklich um sein Leben fürchtet oder nicht. Und gerade wenn du weißt, der hat wirklich panische Angst. Das merkst, das schmeckst, das spürst du mit jeder Faser.
Ja.
Und dann siehst du einmal, wie leichtfertig drüber gefahren worden ist.
Ja.
Und du siehst auch die Protokolle von diesen ersten Befragungen, wie mangelhaft, wie falsch, was auch immer. Ich habe das fast nicht ausgehalten.
Es ist definitiv psychisch sehr belastend. Also es ist jetzt nicht etwas, wo man so oben einfach die Tür vom Büro zu macht und rausläuft und die ganzen Gedanken bleiben im Büro, sondern das ist sicher etwas, was man mitnimmt.
Und wie gehst du mit dem um? Wie findest du da wieder Abstand?
Ja, das ist nicht immer einfach. Es gibt schon regelmässig Fälle, wo mir persönlich auch sehr, sehr nachgehen und ich vielleicht so oben auch mal nicht so schnell einschlafen kann, weil mir der Fall noch nachgeht. Ich glaube, gesamthaft gesehen gibt es mir persönlich enorm viel Kraft und Energie, dass ich weiss, dass ich als Anwältin zumindest ein bisschen etwas kann beitragen kann, um Gegensteuer zu geben. Für mich wäre es, glaube ich, schlimmer, wenn ich völlig hilflos wäre, im Sinne, dass ich das Gefühl habe, ich kann nichts machen dagegen. Mir ist bewusst, ich kann nicht das ganze System ändern. Das ist auch nicht in allen Bereichen zwingend erforderlich. Aber ich kann dazu beitragen, dass Menschen ihre Rechte kennen und Zugang zu ihren Rechten haben. Einerseits auf nationaler Ebene, wo notwendig, aber auch bis auf internationale Ebene, wie das im Asylbereich leider manchmal erforderlich ist. Und das gibt mir Kraft und Energie, zum Weiterkämpfen.
Jetzt haben wir eben hier den Entscheid in Zug. Wie liest du denn das? Ist das ein politischer Entscheid? Ist das eine Folge von dem hochgekochten Migrationsthema?
Das kann ich nicht abschließend beurteilen. Das ist natürlich möglich. Vielleicht ist es auch ein persönlicher Entscheid. Ich glaube, in jedem Fall einfach, es ist ein falscher Entscheid. Und das ist das Wichtigste für mich zu wissen, dass klar ist, rechtlich gesehen ist der Entscheid nicht haltbar. Und bedauerlich, dass es ihn überhaupt mal gegeben hat, aber erfreulich, dass er gedreht worden ist.
Gehen wir mal hypothetisch davon aus, es ist moralisch-politisch aufgeladen, der Entscheid, hypothetisch. Hast du eine Idee, wie man sich da als Verteidigung schützt?
Schwierig. Also, ich komme leider immer wieder aufs Gleiche, aber für mich gibt es nichts anderes als wirklich irgendwie ein tiefsten Glauben oder vielleicht auch Aberglauben an Rechtsstaat und die Erwartung, dass ein höheres Gericht so etwas kehrt. Und wenn nicht das Bundesgericht, dann vielleicht eben auch eine internationale Instanz. Aber da ist jetzt das Bundesgericht ja eingeschritten. Entsprechend.
Jetzt sind wir kritisch gegen die Rechtsprechung. Schauen wir mal die Anwaltschaft an. Wie beurteilst du denn die in diesem Bereich?
Ich glaube, es gibt sehr viele Anwältinnen und Anwälte, die engagiert sind, die sich für Menschenrechte einsetzen, auf einem oder einem anderen Weg. Das muss ja auch überhaupt nicht jetzt irgendwie durch freiwillige Arbeit im Flüchtlingsbereich sein. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mir allerdings schon wünschen, gerade von den grösseren Kanzleien, dass sie sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ein bisschen mehr bewusst sind. Ich habe das in den USA natürlich schon ein bisschen anders mitgenommen, wo die grossen Wirtschaftskanzleien ganze Pro Bono-Abteilungen haben. Und dann auch nicht davon zurückscheuen, eben zum Beispiel mal einen Asylfall zu übernehmen, das fehlt meines Erachtens in der Schweiz noch vollständig.
Das wäre mal lustig zu sehen, wie Gericht und die Justiz wird reagieren, wenn auf einmal Homburger, Lenz und Stähli einfach die grossen Kanzleien im grossen Stil sich im Asylrecht wieder einsetzen.
Vor allem die Honorarnoten würden mich dann wundern, was da für Entschädigungen würde gesprochen werden.
Ja, es wäre ein Zeichen, es wäre ein gesellschaftlich wahnsinniges Zeichen.
Eigentlich ein wichtiges Zeichen. Und mir ist bewusst, dass eine Kanzlei nicht kann und will aktivistisch tätig sein. Meines Erachtens ist aber, wenn es rein darum geht, den Zugang zum Recht zu gewähren und Menschenrecht effektiv umzusetzen, hat das nichts mit Aktivismus zu tun, sondern wiederum mit dem Glauben an Rechtsstaat.
Ja, und ich glaube, Pro Bono-Arbeit ist auch eine Frage von der Berufshaltung.
Ja.
Und wenn man so wie du und auch ich das Recht glaubt, eben dann ist nicht das Portemonnaie zuerst, sondern eigentlich die Durchsetzung vom Recht und die Sache.
Ja.
Und im besten Fall folgt dann das Geld dieser Geschichte.
Oder? Ja.
Warum gibt es denn in der Schweiz so keine Pro Bono-Kultur?
zumindest im Asylrecht habe ich ein bisschen den Eindruck, dass man, wenn man sich nicht so mit der Thematik befasst, das Gefühl hat, ja, in der Schweiz bekommt ja jede oder jeder einen Anwalt oder eine Anwältin, die das braucht und will.
Könntest du uns aufklären, wie es wirklich ist?
Ja, auf dem Papier mag das tatsächlich so sein im Asylverfahren. Da hat man ja die sogenannte Gratis-Anwälte. Faktisch ist es natürlich so, dass die Rechtsvertretungen erstens selten Anwältin oder Anwalt sind und zweitens Teil eines Systems sind, das so aufgebaut ist, dass es nicht funktionieren kann. Die Organisationen, die diese Gratis-Rechtsberatung und Vertretung machen, die werden mit Pauschalen bezahlt. Das heisst, sie bekommen pro asylsuchende Person einen entsprechenden Betrag. Das sind, glaube ich, rund 2'000 Franken. Egal, wie viel sie in diesem Fall machen. Das heisst, egal, ob sie ausschließlich gegenüber dem SEM, also der Verwaltungsbehörde, im Verfahren beteiligt sind, oder ob sie dann nachher zum Beispiel noch Beschwerden machen ans Bundesverwaltungsgericht. Und jeder, der so ein bisschen die Basics von Ökonomie versteht, weiss, dass man bei so einer Konstellation nicht den geringsten Anreiz hat, rein ökonomisch gesehen, eine Beschwerde zu machen, weil man bekommt keine Rappen mehr. Jetzt kann man sagen, das sind NGOs, die wollen etwas Gutes machen, das wollen sie garantiert. Das kann ich auch wirklich bestätigen von entsprechenden Mitarbeitenden, die ich kenne, die ich sehr schätze und als sehr engagiert einschätze. Trotzdem muss man sagen, dass natürlich die Anreizwirkung auch bei einer NGO da ist. Auch eine NGO muss irgendwie überleben. Und vor diesem Hintergrund ist es halt einfach so, dass das System viele Lücken hat und viele Menschen dann ohne Rechtsvertretung im Beschwerdeverfahren durchstehen.
Also eine angemessene Entschädigung ist auch eine Frage von der Wertschätzung.
Ja.
Und dass eben nicht funktioniert, sehen wir ja bei der amtlichen Verteidigung in den USA oder in England. Völlig falsche Anreizsysteme, völlig ungenügende Verteidigungen.
Okay, ja, da kenne ich mich weniger aus, aber ich glaube, im Asylverfahren ist es definitiv so.
Und ich meine, es geht bei diesen Leuten um so viel.
Es geht um enorm viel. Es sind Menschen, die erst seit kurzer Zeit in der Schweiz sind. Das heisst, die haben faktisch nicht die Möglichkeit.
Eben, die sind 100% abhängig, wer es jetzt da verwünscht. Ja. Sowohl bei den Behörden wie auch bei der Anwaltschaft. Ja. Wie auch beim Dolmetscher. Ich finde es vor allem schwer, weil ja das Recht, du hast ja ein bisschen gesagt mit den Mechanismen, man hat formell ein Recht, nämlich einen Anwalt, aber das Faktische greift zu kurz. Was lässt dich denn da weiter zu kämpfen und nicht zu resignieren?
Ich glaube, wir haben tatsächlich erfreulicherweise immer mal wieder Erfolg. Und ein Erfolg in diesem Bereich bedeutet halt einfach, ein Menschenleben völlig zu verändern. Ob jetzt die Person zum Beispiel in der Schweiz Asyl bekommt oder ob sie zurück muss in ihr Heimatland oder ob sie zum Beispiel zurück muss auf Griechenland. Das sind enorme Unterschiede. Und diese Situationen, diese Freude und Dankbarkeit von Klientinnen und Klienten, die gibt einem enorme Energie. Und gleichzeitig muss man auch sagen, selbst die Fälle, die wir verlieren, ist es für mich trotzdem das Richtige, die Menschen zu unterstützen, rechtlich und für sie da zu sein, in einer Situation von enormer Verletzlichkeit. Weil es geht um Menschen, die zum Beispiel einen negativen Asylentscheid bekommen haben und dann in ihr Heimatland oder zum Beispiel in einen anderen Staat in Europa zurück müssen und in dieser Situation so vulnerabel sind, weil sie wissen, jederzeit kann die Polizei kommen zur Nacht. Irgendwann werden sie abgeholt. Irgendwann werden sie vielleicht getrennt von ihren Kindern zurückgeführt. Irgendwann landen sie vielleicht einfach in Kroatien auf der Strasse mit ihren Kindern als afghanische Analphabetin, ohne irgendwie sich können zu orientieren, dort ohne die Sprache zu verstehen, ohne jemanden zu kennen. Und die Menschen in dieser Situation nicht allein lassen, das finde ich ist das einzige Richtige, was man machen kann. Und das wird auch wertgeschätzt von Seiten der Klientschaft. Wir bekommen oft Rückmeldungen im Sinne von, leider hat es zwar nicht geklappt, aber wir sind so dankbar, dass wir in dieser Situation nicht ganz auf uns allein gestellt waren.
Besten Dank für deinen Besuch, Lea.
Vielen Dank.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.